Hey, Matthias Schwem hier, dein Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Schön, dass du hier bist bei Verborgene Diamanten für Selbstbewusstsein und dass du vielleicht sogar noch heute einige Diamanten für dein Selbstbewusstsein finden wirst. Du weißt, bereits ein einziges für dich voll und ganz passendes Audio kann dein gesamtes Leben verändern. Und weil selbstbewusster das Leben sehr viel angenehmer und liebevoller ist, sind diese höher und damit Selbstbewusstseinswachstumszeiten optimal investierte Zeit in deine Zukunft. Diese Reihe besteht aus den Audiospuren meiner YouTube-Videos, die dich selbstbewusster machen sowie dich rund um Selbstbewusstseinsstärken informieren. Bereits kurz nachdem ein neues YouTube-Video erschienen ist, kannst du hier die Audiospur hören. So wie der stete Tropfen den Stein höhlt, stärken diese Rohdiamanten dein Selbstbewusstsein. Zum Glück sehr viel schneller. Keine Sorge, ein zu viel gibt es nicht. Und solltest du mal dabei einschlafen, kann das die Wirkungen sogar noch vertiefen. Meinen Hauptpodcast findest du auf selbstbewusstseinpodcast.de. So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Rede und ich werde dir einzigartiges Insider-Know-how aus allererster Hand. Gerade eben durfte ich ein Interview führen mit einer Frau, die spätestens durch ihren Sieg vor wenigen Tagen zur absoluten Weltspitze in ihrem Sportsegment vorgerückt ist. Und ich bin auch total ergriffen und dachte mir, ich nutze diese Ergriffenheit, um vielleicht dich jetzt ein Stück weit zu inspirieren. Hey, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Und dieses Interview, das ich gerade führen durfte, das hat mir nochmal sehr bewusst gemacht, was mir letzten Endes mein Selbstbewusstsein gewissermaßen beschert hat und oder was ich mir im Angesicht meiner damaligen Unsicherheit ja, erarbeitet habe. Mir wurde mein Selbstbewusstsein nicht geschenkt und ich bin froh und dankbar, dass das so war. Ich kann dir nicht genau sagen, was du jetzt hier erleben wirst, in diesem Live, in diesem Video, in dieser Podcast-Episode, je nachdem, wie du mich gerade erlebst. Aber ich glaube, dass dich, was immer ich jetzt gleich sagen werde, dich sehr inspirieren kann, denn es ist echt, es ist authentisch, es ist ungeskriptet und aller Voraussicht nach ja, wird es auch dir dienen. Ich fange an mit Idee. Vieles beginnt mit einer Idee. Und in dem Interview, das ich gerade geführt habe und das ich aller Voraussicht nach noch heute auch auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen werde. Und sobald ich das getan haben werde, wirst du auf meinem YouTube-Kanal unter diesem Video und oder falls du das hier als Podcast-Episode hören solltest, da, wo man eben verlinken kann, ja, unter dem Podcast, einen Link auf dieses Interview finden, das dich zusätzlich sehr inspirieren wird, sehr begeistern wird, wahrscheinlich sogar faszinieren wird. Das Video mit dieser Frau, die vor 2,5 Jahren überhaupt erst auf die Idee gekommen ist, das zu tun, was sie jetzt vor wenigen Tagen grandios als erste Frau ins Ziel gebracht hat. Und so beim drüber nachdenken von wegen von der Idee zur Weltspitze kam mir in den Sinn von der Idee zur Einzigartigkeit, weil das ist gewissermaßen das, was mir begegnet ist. Und das ist das, was ich bei vielen, vielen, vielen meiner ehemaligen Teilnehmer beobachten kann. Ja, von unsicher zu einzigartig. Und einzigartig impliziert insbesondere, dass man sich eben nicht vergleicht. Und das ist genau auch das, was diese Spitzenathletin gemacht hat. Sie hat sich nicht verglichen. Insofern nochmal ein Spoiler praktisch in Bezug auf das aktuell noch nicht veröffentlichte Interview, das aber aller Voraussicht nach noch heute veröffentlicht wird. Und dass es auf jeden Fall wert ist, ja mehr als wert ist, ja von dir erlebt
zu werden. Meine Idee als damals mit 15 Jahren sehr frustrierter, unsicherer Jugendlicher war, meine Idee, meine Hoffnung, selbstbewusst zu werden. Ja, ich hatte die Hoffnung, ich könnte es schaffen, selbstbewusst zu werden. Ich blende dir übrigens einen Link ein, genauer gesagt in den Kommentaren solltest du jetzt einen Link finden. Da ja, kannst du dir für dein Selbstbewusstsein jetzt etwas zugänglich machen, was auch absolut einzigartig ist und was dich darin unterstützen kann und darin unterstützen wird, einzigartig zu werden. Als 15-Jähriger war mir klar, dass ich sehr unter meiner Unsicherheit leide, und in der Schule hat mich das oft wütend gemacht, weil ich habe ganz gern gelernt, nicht in der Schule, sondern ich habe zu Hause gelernt für die Schule. Und was mir in der Schule nur in einem sehr bescheidenen Rahmen möglich war damals, aufgrund meiner Unsicherheit, es war, mich zu melden. Ja, ich hatte einen Heidenbammel, mündlich mitzuarbeiten. Ich hätte es gern getan, aber ich hatte zum einen Angst, mich zu melden. Ich hatte zum anderen Angst, ich könnte was Falsches sagen. Und ich hatte Angst, ja, ich könnte so zu einer Art Lehrerliebling von den anderen praktisch verschrien werden. Ach, das hat mir Angst gemacht und wahrscheinlich noch eine ganze Menge weitere Dinge, ja, die mir in meinem Kopf, letzten Endes in meinem Körper Angst gemacht hatten damals, sodass ich mich nicht getraut hatte, eben mündlich mitzuarbeiten, was dazu geführt hat, dass meine Noten deutlich schlechter waren, als sie es hätten sein müssen. Wenn ich mich damals gemeldet habe, dann habe ich das als sehr anstrengend erlebt. Es hat mich viel Kraft gekostet, es hat mich viel Überwindung gekostet. Schon als Schüler, ja mit 15, 16, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich ein Rhetoriktraining belegt, weil ich die Hoffnung hatte, das könnte mich selbstbewusster machen. Und die Entscheidung, selbstbewusst zu werden, die war damals schon gefallen. Die habe ich mit 15 Jahren getroffen. Und nachdem Bücher mir nicht geholfen hatten, dachte ich, okay, ich mache so ein Rhetoriktraining. Und da haben wir wunderbare Techniken gelernt, ja, wie man dieses, das und jenes ausspricht und betont und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie ganz schnell gespürt, meine Redeangst nimmt mir das nicht. Ich hatte jetzt praktisch Techniken gelernt, die ich hätte anwenden können vor Menschen, wenn ich nicht so viel Angst gehabt hätte. Und mein eigentliches Ziel, irgendwie die Redeangst zu überwinden, ja, hat mir dieses Rhetorikseminar leider nicht beschert. Es war auch nicht das Versprechen von dem Rhetorikseminar, aber ja, dem, wie ich heute weiß, falschen Paradigma folgend, stelle dich deiner Angst und deine Angst verschwindet, dachte ich damals, ja, durch das Rhetoriktraining, dadurch, dass irgendwie klar war, da muss man auch vor der Gruppe der Mitteilnehmer üben, hatte ich die Hoffnung, meine Unsicherheit könnte ein wenig schwinden. Und ja, in diesem Video, in diesem Podcast geht es um dich, um ja, deine mögliche Unsicherheit und um deine potenzielle Einzigartigkeit. Damals mit 15, mit 16, da war mir klar, ich werde mein Abi machen. Das war so meine Mindesterwartung an mich. Und ich werde studieren. So, und auf diesen Weg habe ich mich gemacht. Das Lernen hat mich sehr viel Kraft, sehr viel Energie gekostet. Und zwar vor allem dieses im Angesicht von anderen, ja, Informationen sozusagen rüberzureichen. Mündliche Mitarbeit, Prüfungen, das hat mich immens viel Kraft gekostet, immens viel Energie, und ich dachte damals, naja, das ist halt so. Unabhängig davon hatte ich eben die Hoffnung, irgendwie ließe sich das abstellen, und viele Jahre lang glaubte ich noch, und das sind auch heute noch die falschen Paradigmen, die du in jedem Buch liest, die du in jedem Online-Training ja hörst, siehst, die dir ja die ganzen ja, Experten, die ganzen Propheten, die ganzen falschen Päpste rüberreichen. Ja, stelle dich deiner Angst und deine Angst verschwindet. Und so weiter und so fort. Ja, alles Humbug, genauer gesagt, alles, was in diese Richtung geht, potenziell sehr gefährlich, weil wer sich seine Angst stellt, der verspürt seine Angst. Und der trainiert im Grunde genommen besser, in diesen Ängsten zu sein, also sprich, der trainiert die Ängste, Und der bewirkt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass diese Ängste wachsen. Ja, und dann hat er noch mehr, noch größere Probleme. Und dann hat vielleicht der Psychotherapeut eine ganze Weile Arbeit. Ja, das so am Rande. Ich werde ziemlich viel springen, unter anderem, um dich ein bisschen zu irritieren. Und das fußt insbesondere auch auf der Hypnosetechnik der sogenannten, zählt mir gerade der Begriff, transderivationalen Suche. Und wenn du magst, kannst du mal googeln, was es mit der transderivationalen Suche auf sich hat. Vielleicht werde ich später auch drauf eingehen. Jedenfalls hilft dir das sozusagen durch ein nicht sofortiges Verstehen, dadurch, dass du ein bisschen hin und her überlegen musst, dass du vielleicht die Suchmaschine deines Vertrauens anschmeißen musst oder so, intensiver über das, was ich dir hier rüberreiche, nachzudenken, sodass es sich intensiver mit dir vernetzen kann, ja, sodass es seine Wirkung in dir entfalten kann. Die meisten Menschen sind gewohnt, ja, sie schauen sich ein Video an, aha, verstehe ich, okay, bin ich anderer Meinung, ja, genau so sehe ich das auch, und so geht es irgendwie weiter. Und man hat das Gefühl, man hat sich nett unterhalten oder man wurde nett unterhalten. Ja, und danach ist sozusagen dieses Video rum. Veränderungsmäßig hat es nichts bewirkt und man schaut sich das Nächste an und das Nächste und das Nächste. Und so vergehen die Tage und die Wochen und die Monate und die Jahre. Und es verändert sich im Wesentlichen nichts, außer dass du älter wirst und dass deine Unsicherheit, so du unsicher sein solltest, eher wächst. Und Unsicherheit verschwindet nicht dadurch, dass man erwachsen wird oder dadurch, dass man älter wird, sondern dadurch wächst tendenziell die Unsicherheit. Ja, das ist so ähnlich wie mit Unkraut. Wenn man es nicht jätet, wird es nicht weniger, sondern es hat die Tendenz, sich zu verbreiten. Und so ist es auch mit Unsicherheit, so ist es mit vielen anderen Ängsten auch. So, und die Angst zu bekämpfen, das ist so ähnlich wie in den Krieg ziehen zu wollen, um den Krieg bekämpfen zu wollen. Ja, das macht ähnlich wenig Sinn oder ähnlich viel Unsinn. Ich habe mir hier einen Spickzettel gemacht. Ja, das ist so mein Redemanuskript. Ich zeige es dir gerade mal. Das habe ich hier so festgeklebt. Das ist mein Spickzettel. Ja, Disney steht da und Diesel. Damit ich diese Aspekte, die ich dir rüberreichen möchte, nicht vergesse. Mit Disney möchte ich anfangen oder weitermachen, ja, mit Walt Disney. Du kennst Disneyland, du kennst Disney World und so weiter und so fort und das ist für dich vollkommen normal, falls du es kennst. Und falls nicht, solltest du dich darüber informieren, ist es für dich vollkommen normal. Walt Disney, der war, wenn ich mich recht erinnere, ein Zeitungsbote, hat Zeitungen ausgetragen. In ganz jungen Jahren musste er die Farm seiner Eltern verlassen, weil es viele Geschwister waren und weil die Farm nicht alle ernähren konnten. Und ich meine, mit ungefähr 17 hat Disney Zeitungen ausgetragen, und zwar in einem Bezirk in den USA, wo ewig viel Schnee lag, hoher Schnee. Und er hatte genau dieses Gebiet, wo er durch hohen Schnee stapfen musste. Und damals gab es noch keine Schneeräumer und so weiter, wo er die Zeitungen austrug. Damit hat gewissermaßen seine Karriere begonnen. So, die weiteren Etappen, die überspringe ich. Eines Tages kam Disney auf die Idee, er will Disneyland gründen. Und es gab damals auf der ganzen Welt noch nichts Vergleichbares. Ja, man kannte Walt Disney im Wesentlichen nicht. Nach dem gängigen Verständnis hat er auch nichts Richtiges gelernt. Und er hatte schon einige seiner Figuren entwickelt, die Mickey Mouse gab es schon und ein paar weitere. Und seine Idee war, ja, Disneyland eben zu begründen, ein Freizeitpark, wo die Leute Eintritt zahlen mussten, um dann an jeder Attraktion nochmal Eintritt zahlen zu müssen und um sich dann da Goodies zu kaufen, die nochmal Geld kosten. Und seine Vorstellung damals, und ich meine, das war in den 1950er Jahren, spätestens in den 1960er Jahren, seine Vorstellung damals war, die Menschen werden von überall auf der Welt kommen in sein Disneyland. Das war seine Idee. Und es gab auf der ganzen Welt noch nichts Vergleichbares. Ja, und er ging zum Banker seines Vertrauens. Und was hat der Banker seines Vertrauens getan? Diesen, ja, hat mir den Kopf geschüttelt, hat gesagt, nix Geld für Disneyland. Disneyland kann nicht funktionieren. Ja, finanzieren wir als Bank nicht. Walt Disney hat sich nicht unterkriegen lassen. Ja, seine Idee hatte sich festgesetzt. Und er war davon überzeugt, das wird erfolgreich werden. Also ging er zum zweiten Banker seines Vertrauens. Und der tat dasselbe wie der erste. Er hat den Kopf genauso geschüttelt. Disney bekam kein Geld. Also ging er zum dritten Banker seines Vertrauens. Und auch der hat mit dem Kopf geschüttelt. So, und würde ich jetzt so oft mit dem Kopf schütteln wollen und die Geschichte so oft wiederholen müssen, wie Disney Neins sich eingefangen hat, würde dieser Live, dieses Video, diese Podcast-Episode einige Stunden dauern. Und jetzt kannst du dir an dieser Stelle mal die Frage stellen. Sagen wir mal, du hättest eine Idee oder vielleicht hast du ja eine Idee und du bräuchtest Geldgeber, Mitstreiter, Foren, die dich irgendwie promoten oder. Und die erste Anlaufstelle sagt zu deiner Idee Nein. Und die zweite Anlaufstelle sagt zu deiner Idee Nein. Und die dritte Anlaufstelle sagt zu deiner Idee Nein. Was würdest du dann machen? Was würdest du dann machen? Und ich kann dich nur dazu einladen, dir diese Frage an dieser Stelle ernsthaft zu stellen. Was würdest du dann machen? Ich kann dir sagen, ganz viele Menschen lassen schon beim ersten Nein ihre Idee fallen. Ja, vor allem, wenn es vermeintlich jemand ist, der Ahnung davon hat. So der Klassiker ist, jemand will sich selbstständig machen, ja, geht zur Hausbank, die Hausbank sagt Nein. Und ich kenne so viele Geschichten, wo dann die betreffenden Personen davon überzeugt waren, okay, wenn die Hausbank Nein sagt, ja, dann ist dieses Projekt eben nicht erfolgversprechend, dann lässt man es am besten fallen. Jetzt ist allerdings im Regelfall der Banker kein Experte für Existenzgründung und so weiter und so fort. Das so nebenbei. Ja, dadurch, dass du ja weißt, dass es Disneyland gibt, ist klar, irgendwie hat es Disney dann doch geschafft. Das heißt, Disney hätte 307 potenzielle Geldgeber kontaktiert. 307. Und der 307., der sagte dann zu, allerdings erst, nachdem Disney 1 Million US-Dollar schon im Topf hatte, weil irgendwann ist Disney klar geworden, so wie er sich das vorgestellt hatte, ging es nicht, zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch nicht. Und dann ist er irgendwie auf einen Filmverleih aufmerksam geworden. Und schweren Herzens hat er denen dann einen Teil der Filmrechte verkauft. Und als Gegenleistung hat dann dieser Filmverleih die damals horrende, unvorstellbar große Summe von 1 Million US-Dollar praktisch in den Topf getan. Und der nächste Geldgeber, den Disney jetzt kontaktiert hatte, ja, mit dieser 1 Million US-Dollar im Topf und mit diesem kapitalkräftigen, ja quasi Mitunternehmer, da war das Projekt dann plötzlich finanzierbar. Aber Disney wollte viel mehr Geld haben, weil er wollte viel mehr Land kaufen. Er war davon überzeugt, die Menschen, die sein Disneyland besuchen werden, die würden in Hotels in der Nähe übernachten wollen. Und Disney wollte gleich auch großzügig Land mitkaufen, um dann da später nach und nach Hotels bauen zu können. Und das ging bei der ersten Finanzierung nicht, ja, weil die Banker haben den Kopf geschüttelt. So ein Projekt könnte sich nicht refinanzieren und so weiter und so fort. Ja, Disneyland war nach kurzer Anlaufzeit, ich meine so in etwa 2 Jahre brauchte Disneyland, um schwarze Zahlen zu schreiben. Und es wuchs, es wuchs, es wuchs. Und was passierte? Andere Unternehmer kauften außenrum Land. Land, das Walt Disney ursprünglich mitkaufen wollte, wofür ihm seine Bank kein Geld gegeben hatte. Und diese anderen Unternehmer, die bauten dort ihre Hotelburgen, wo die Gäste von Disney dann dort übernachteten, ja, steckten denen einen Teil von ihrem Geld in die Taschen, um eben Disneyland besuchen zu können. Und oder aber, Disney war durchgestartet und Während Disneyland wuchs, hatte Walt Disney längst schon ein sehr viel verwegeneres Projekt im Kopf. Jetzt wollte er nämlich Disney World in die Welt bringen. Und da mittlerweile seine Konten gut gefüllt waren und er aus den quasi Fehlern, die aber unvermeidbar waren, bei seinem ersten Projekt gelernt hatte, hat er jetzt Agenten, so bezeichnete er das oder bezeichnete man das damals, losgeschickt, um Land zu kaufen. Und zwar unterschiedliche Agenten, die quasi anonym Land gekauft hatten, damit keiner darauf aufmerksam wird, dass ein Großinvestor, nämlich er, Walt Disney, dieses Land kauft. Und dieses Land, was er damals gekauft hat, das gab es für ein Appel und ein Ei. Und er hat 10-mal so viel Land gekauft, wie er glaubte, dass er jemals brauchen würde, damit ihm auf gar keinen Fall mehr das begegne, dass dann praktisch andere sich die Taschen vollstopfen können aufgrund von seinen Ideen. Und die Rede ist von, ich meine, Disney World ist in Florida, Orlando, was damals Sumpf war. Also die Agenten von Walt Disney kauften damals Sumpfland auf in immensen Ausdehnungen. Und da wurde dann Disney World begründet. Die Fertigstellung, die erlebte Walt Disney selbst nicht mehr, starb dann zwischenzeitlich. Sein Bruder Roy Disney, der führte dieses Projekt dann weiter, der führte es zu Ende. Und ja, die Hotels wuchsen und wuchsen und wuchsen und dieses Mal in der Hand von Disney. So, das ist also ein Beispiel dafür, wie letzten Endes ein Zeitungsausträger, ein Mensch fast an der unteren sozialen Ebene, an der unteren sozialen Stufe stehend, seinen Weg gegangen ist und letzten Endes die Welt verändert hat. Und Disney war insbesondere einzigartig. Er ist seinen Weg gegangen. Und wenn mich heute ein Mensch fragt, was er tun soll, ja, dann sage ich, woher will ich das wissen? Er oder sie möge in sich schauen, was da praktisch heraus möchte. Und es ist nach meiner Beobachtung, nach meiner Erfahrung immer einzigartig. Und die Welt will und braucht einzigartig. Die Welt, die will keine Kopien, sondern die Welt will Originale. Und ganz gleich, wie unsicher du dich im Moment vielleicht fühlst und ganz gleich, wie abgebrannt du im Moment vielleicht bist, in finanzieller Hinsicht, in psychischer Hinsicht, in seelischer Hinsicht, mit die größte Kraft auf dieser Erde ist im Grunde genommen die Kraft, die lawinenartige Kraft, die von Ideen losgetreten werden kann. Und ich möchte dir noch was Weiteres rüberreichen, ja auch eine Idee, und es stand auf meinem Spickzettel vorhin drauf. Wenn du übrigens Fragen hast, ich sehe, es sind ein paar live dabei, ja gern her damit, gern auch Feedback, und unabhängig davon ist es immer eine gute Idee, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, über den ich ja ganz viel Output gebe, und zwar praktisch direkt von meinem Schreibtisch weg, direkt aus meiner Denkerwerkstatt heraus. Ja, jetzt rede ich von einem Mann, über den damals die ganze Welt gelacht hat. Dieser Mann hatte auch eine Idee. Und dieser Mann war klug, er war Ingenieur und dieser Mann war relativ vermögend. Und dieser Mann als Ingenieur, dieser Ingenieur, der hatte sich etwas in den Kopf gesetzt, was er in die Welt bringen will. Und er hat eine entsprechende Werkstatt, ein entsprechendes Labor nach und nach konzipiert, wo er getestet hat. Ja, ein Versuchslauf um den anderen. Und er hat ganz viel gerechnet und er hat wieder konstruiert und er hat gebaut. Und er hat seine Idee kundgetan. Und die Ingenieure der damaligen Zeit wurden immer mehr auf ihn aufmerksam, weil er immer mehr kundgetan hat, was er in die Welt hinausbringen wollte. Und die anderen Ingenieure, die auch rechnen konnten, die haben zum Teil seine Berechnungen versucht nachzuvollziehen oder haben sie nachvollzogen und sie sind zum Schluss gekommen, kein bekannter Baustoff der damaligen Zeit sei in der Lage, den Belastungen standzuhalten, die das, was dieser Mann in die Welt bringen wollte, gebraucht hätte, damit es eben funktionieren konnte, was er in die Welt bringen wollte. Und dieser Mann hat sich aber nicht von den anderen ins Boxhorn jagen lassen. Und die Zeitungen, die über ihn hergezogen sind, ja, die sich über ihn lustig gemacht hatten, weil er immer noch probiert hat und getestet hat und immer weiter und immer weiter und immer weiter, das hat er nicht an sich herangelassen. Und die Häme der anderen, die hat er zwar erlebt, aber die hat er nicht groß auf sich wirken lassen und er hat weitergemacht. Irgendwann ging ihm das Geld aus. Und damit war er pleite. Das hat ihn aber auch nicht von seinem Plan abgebracht. Jetzt war klar, er hat kein Geld mehr, also braucht er einen Geldgeber. Und ähnlich wie Disney hat er nach Geldgebern Ausschau gehalten. Und irgendwann wurde ein Großindustrieller auf diesen Mann aufmerksam. Und dieser Mann, und jetzt weißt du, auf was das hinausläuft, dieser Ingenieur, von dem ich die ganze Zeit spreche, der hieß Rudolf Diesel. Und Rudolf Diesel konnte diesen Großindustriellen von seiner Idee begeistern. Ja, Diesel wollte zum damaligen Zeitpunkt den Dieselmotor entwickeln. Und dieser Industrielle, dieser Großindustrielle, der holte seinen Chefingenieur herbei und bat ihn, die Berechnungen von Rudolf Diesel zu überprüfen. Und auch der Chefingenieur kam zum Schluss, der Dieselmotor kann nicht funktionieren. Ja, und dieser Großindustrielle, dieser Großunternehmer wäre sicherlich nicht der gewesen, der er war, hätte nicht er in letzter Instanz entschieden. Und so hat er beschlossen, entgegen dem Rat von seinem angestellten Chefingenieur, dass er Diesel sponsert. Und so hat er Diesel weitere Ressourcen zur Verfügung gestellt, insbesondere weiteres Geld. Und eines Tages schnurrte zum ersten Mal in der Geschichte der Erde der allererste Dieselmotor. Und nach vielen, vielen Jahren, nach vielen Niederlagen, nach der Häme, nach dem Ausgelachtwerden in der Weltöffentlichkeit, stand Diesel plötzlich zum ersten Mal positiv in der Weltöffentlichkeit, was ihn natürlich gefreut hat. Und heute ist es so, ein Großteil aller Güter, also weit über 95% aller Güter auf dieser Erde und ein Großteil aller Personentransporte geschehen mit Dieselmotoren. Ja, jedes größere Schiff, jeder Lastkran, Dieselmotor. Jeder Bus, jeder LKW, Dieselmotor. Und in diesem Sinn hat derjenige, der es viele Jahre lang ertragen hat, ausgelacht zu werden, an seiner Idee festgehalten und er hat die Welt verändert. Und jetzt komme ich wieder zu dir. Der einzige Mensch, der letzten Endes entscheiden kann, dass deine Idee nicht funktionieren kann oder es nicht wert ist, realisiert zu werden, bist du selbst. Und umgekehrt, der einzige Mensch, der deine Idee nach vorne bringen kann im Kern, bist du. Und in dem Interview, das ich vorhin geführt habe mit dieser Frau, die wie gesagt spätestens jetzt vor kurzem zur absoluten Weltspitze vorgerückt ist, da ist mir bewusst geworden, ja, meine damalige Idee als unsicherer Mensch, ich möchte selbstbewusst werden, diese Idee und meine Beharrlichkeit hat unter anderem dazu geführt, dass ich jetzt eben dieses Interview führen durfte. Falls du mich kennst, falls du ein bisschen was von meiner Geschichte kennst, dann weißt du, ich hatte damals 17 Jahre gebraucht, bis ich mit meinem Selbstbewusstsein zufrieden war. Mit 15 traf ich die Entscheidung, ich werde alles dafür tun, was es braucht, um selbstbewusst zu werden. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe alles dran gesetzt und ich habe alles, was mir damals irgendwie erfolgsversprechend war und was ich mir irgendwie leisten konnte, ausgetestet. Unter anderem habe ich 5 Jahre lang Angstbewältigungstraining praktiziert. Und zwar Tag für Tag. Ich habe nämlich meine damalige Berufstätigkeit an der Frage orientiert, was kann ich tun, was kann ich lebenspraktisch tun, um selbstbewusster zu werden. Und das war der Grund, warum ich in den Verkaufsaußendienst gegangen bin. Damals ja mit ein paar 20 Jahren. Und zwar als Selbstständiger in den Verkaufsaußendienst. Und zwar speziell in den Bereich der Kaltakquise. Dass ich unsicher war, habe ich hinlänglich gesagt. Eine meiner größten Ängste damals war, mit fremden Menschen in Kontakt zu kommen. Und eine meiner größten Wünsche und Sehnsüchte war, mit fremden Menschen in Kontakt kommen zu können, sodass mein Bekanntenkreis wachsen kann, sodass mein Freundeskreis wachsen kann, ja, sodass ich irgendwann in der Lage sein werde, ja, vielleicht die Frau für mein Leben, ja, ansprechen zu können, ja, mich zu trauen, diese Frau anzusprechen. Und von diesem Leiden getrieben, von dieser Hoffnung motiviert, beschloss ich dann, ich gehe in den Verkaufsaußendienst, wo ich dann Tag für Tag fremde Menschen kontaktiert hatte, letzten Endes mit dem Ziel, denen was zu verkaufen. Im Kern aber nicht, um diesen Menschen was zu verkaufen, sondern im Kern, um meine Kontaktscheu praktisch wegzutrainieren, um meine Unsicherheit wegzutrainieren. Und das habe ich über 5 Jahre lang im Hauptberuf gemacht. Ja, und bin ich dadurch selbstbewusster geworden? Nein, nein, nein. Ich bin erfolgreich geworden in einem technischen Sinn. Ich habe gelernt zu verkaufen. Ich habe gelernt, mit fremden Menschen relativ schnell in ein Gespräch zu kommen und denen mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas zu verkaufen. Aber hat mich das glücklich gemacht? Nein. Hat mich das zufriedener gemacht? Nein. Ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass ich noch eine Rolle mehr praktisch spiele. In dem Moment, wo ich morgens in meinen Anzug mit Krawatte geschlüpft bin, hatte ich das Gefühl, jetzt beginne ich sozusagen meine Rolle des erfolgreichen Verkäufers zu spielen, ja, die ich 5 Jahre lang gelernt hatte. Ja, ich habe redlich verkauft. Daran gibt es aus meiner Sicht auch heute noch nichts zu rütteln, aber ich hatte das Gefühl, das bin nicht ich. Und meine Hoffnung, meine große Hoffnung war, dadurch selbstbewusster zu werden. Und auch heute noch sagen, ja, die Experten, und das ist eher in Anführungszeichen zu sehen, stelle dich deiner Angst und deine Angst verschwindet. Ich habe mich damals 5 Jahre lang meiner Angst gestellt, Tag für Tag. Ist die Angst verschwunden? Nein. Bin ich selbstbewusster geworden? Nein. Bin ich heute selbstbewusster? Ja. Aber nicht auf den Wegen, die die Experten damals empfohlen hatten und auch nicht auf den Wegen, die die heutigen sogenannten Experten empfehlen. Ich habe viele Jahre gebraucht, viele Jahre, in denen ich schon längst als Selbstbewusstseinstrainer im Hauptberuf tätig war, bis ich herausgefunden hatte, was der Königsweg zum eigenen Selbstbewusstsein ist. Und zwar der Königsweg, der innerhalb einer kürzestmöglichen Zeit mit praktisch 100%iger Sicherheit jeden unsicheren Mensch, der es wirklich will, selbstbewusst macht. Und zwar in atemberaubender Geschwindigkeit. Und wie ich eingangs sagte, bin ich seit über 24 Jahren, seit fast 25 Jahren inzwischen Selbstbewusstseinstrainer im Hauptberuf und zum allerersten Mal in meinem Leben als Selbstbewusstseinstrainer biete ich demnächst mein Lebenswerk als Selbstbewusstseinstrainer innerhalb von 8 Tagen an, ja, für 8 Teilnehmer, fast schon ausgebucht. Du darfst dich also dranhalten, wenn du dabei sein möchtest. 8 Tage, die dein Leben grundlegender verändern, als es vermutlich alles Geld auf dieser Welt kann und als es vermutlich auch jede denkbare Ausbildung und jedes denkbare Studium auf dieser Welt kann. Ja, mit Geld vermehrst du vielleicht deine Reichtümer. Mit einer Ausbildung erhöhst du möglicherweise deine Karriere Chancen. Mit Selbstbewusstsein, mit authentischem Selbstbewusstsein erhöhst du in jedem Fall deine Lebensqualität und zwar von innen heraus. Und auch wenn ich mich heute aus marketingtechnischen Gründen noch als Selbstbewusstseinstrainer bezeichne, mangels anderer Begrifflichkeiten, trainiere ich mit meinen Teilnehmern im Wesentlichen schon seit weit über 10 Jahren nicht mehr das Selbstbewusstsein, sondern ich habe sowas wie eine Hintertür entdeckt. Zugangswege, Vorgehensweisen, ja, die fast magisch anmuten und die Menschen in atemberaubender Geschwindigkeit verändern können, so sie bereits in der Lage sein sollten, diese schnellen Veränderungsschritte energetisch tragen zu können. Ja, manche meiner Klienten brauchen ja auch heute noch Jahre, wobei das hört sich jetzt so lang an. Das Positive, was da drin steckt, ist, diese Menschen werden selbstbewusst. In ihrer Geschwindigkeit bzw. in ihrer Langsamkeit. Und sie sind sich sicher, dass sie selbstbewusster werden. Warum? Weil das, was ich anbiete heute, das sind keine markigen Sprüche, das sind keine Marketingaussagen, die irgendwie auf Luftschlossbasis in die Luft genagelt sind, sondern das sind Vorgehensweisen, Erfahrungen, die auf den Leben von mehreren tausend Menschen basieren, mit denen ich bis zum heutigen Tag von Angesicht zu Angesicht gearbeitet habe. Ich habe als Selbstbewusstseinstrainer angefangen, vor über 24 Jahren. Und damals habe ich begonnen, meinen Teilnehmern Techniken rüberzureichen und habe dann versucht, diese Techniken zu optimieren, was mir auch gelungen ist. Und ich habe aber festgestellt, es greift nicht bei jedem und es hält vor allem nicht bei jedem lang. Ja, und über die Jahre hinweg habe ich die Vorgehensweisen immer wieder hinterfragt, neu getestet, war selbst weit über 10 Jahre lang kontinuierlich auf unterschiedlichsten Fortbildungen. Und dann vor ungefähr 10 Jahren, da ist mir ein immenser Durchbruch gelungen. Und seither, würde ich sagen, ist die Veränderungs-, die Wachstumsgeschwindigkeit, ja, vom unsicheren zum selbstbewussten Menschen um einen Faktor 20, vielleicht noch höher, vielleicht noch schneller möglich. In dem Maß, wie dieser Mensch das energetisch, in dem Maß, wie dieser Mensch das psychisch ja schon mittragen kann, schon verkraftet. Es gibt Teilnehmer, die kommen heute ganz bewusst, um das, was ich mache, diese sehr tiefgreifende Arbeit zunächst erstmal sozusagen aus der Ferne zu erleben. Wobei diese Art der Arbeit, die geht nur in Kleingruppen. Und wenn ich von Kleingruppen rede, dann sind es im Regelfall größenordnungsmäßig 8 bis 12 Teilnehmer. 8 bis 12 und da fehlt keine Null oder so. Und insofern ist es ein sehr elitärer Kreis. Und ich arbeite eben nach wie vor oder umso persönlicher mit diesen Menschen. Im Verlauf der Jahrzehnte habe ich herausgefunden, es gibt 37 Ebenen, auf denen das fußt, was ich heute als Selbstbewusstseinsbremsen bezeichne, als innere Bremsen. Ja, und da steckt ein Stück weit die Lösung drin. So, da möchte ich aber jetzt gar nicht weiter reingehen. Walt Disney hatte die Idee, Disneyland, später Disney World in die Welt bringen zu wollen. Rudolf Diesel hatte die Idee, den Dieselmotor in die Welt bringen zu wollen. Diese Frau, die ich gerade interviewt hatte und deren Interview ich unter diesem Video, unter diesem Audio verlinken werde, die hatte vor 2,5 Jahren die Idee, das tun zu wollen, was sie jetzt getan hat, was sie jetzt als erste Frau gefinisht hat, was sie jetzt in die Weltspitze vorgebracht hat. Und vermutlich kannst du noch nicht wissen, zu welchen einzigartigen Veränderungen deine Idee führen kann, wenn du die Entscheidung für diese Idee triffst und damit letzten Endes für dich, wenn du dafür sorgst, dass du die volle Kraft das volle Potenzial deines gebremsten Selbstbewusstseins leben kannst. Und wenn du dann die strategischen Schritte unternimmst aus deiner vollen Kraft heraus, aus deiner vollen Lebensklarheit heraus, die es dann eben braucht, damit deine Idee in dieser Welt Fuß fassen kann, damit deine Idee dann vielleicht sogar diese Welt verändern kann. Wenn du den Mut dazu hast, wenn du es dir wert bist, geh jetzt auf selbstbewusstquickie.de. Das ist mein kostenloser, bescheidener Beitrag dazu, ja, deine Idee vielleicht schneller in die Welt bringen zu können. Damit habe ich dir die Hand gereicht und du hast eine direkte Kontaktmöglichkeit zu mir. Und für den Fall, dass du es dir wert sein solltest, dass du dir ähnlich wichtig bist, wie ich es mir damals war, ja, schneller wachsen zu wollen, dann kontaktiere mich entsprechend und dann zeige ich dir im Rahmen des Möglichen, ja, den kürzestmöglichen Weg, um deine inneren Urkräfte befreien zu können, um deine Lebensvision in die Welt zu bringen, um deine Idee, ja, im genannten Sinn in die Welt bringen zu können. Und insofern, wenn du magst, ja, von unsicher zu einzigartig, es ist deine Entscheidung, du bist am Drücker, du bist am Zug, ja, es ist dein Leben. Ich freue mich sehr über deinen Daumen hoch, über dein Like, über dein Feedback, über dein Teilen von diesem Video, von diesem Audio in all deinen sozialen Netzwerken. Meine tiefe, tiefe Überzeugung ist, wenn jeder Mensch sein Leben lebt, das eigene Leben, das ureigene Leben und damit aufhört zu vergleichen und damit aufhört, ja, aus dieser Neid und sich noch mehr anstrengen müssen, Spirale und den anderen bekämpfen wollen müssen, Spirale und so weiter auszusteigen. Dass die Menschen dann, ja, friedlicher werden, lächelnder werden, mehr strahlen können, weil jeder Mensch sozusagen seine eigene grüne Wiese, ja, bewässert, nährt und pflegt und sich über die vielleicht grünere Wiese vom Nachbarn aus vollem Herzen freuen kann. In diesem Sinn wünsche ich dir das Allerbeste. Wenn du magst, bis bald. Ich bin Matthias Schwee. Ciao.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war eine Folge von Verborgene Diamanten für Selbstbewusstsein mit Matthias Schwee, dem Pionier in Sachen Selbstbewusstsein stärken seit über 24 Jahren. Abonniere auch meinen Hauptpodcast jetzt gleich auf selbstbewusstseinpodcast.de. Denn je stärker dein Selbstbewusstsein, desto stärker und erfüllter ist dein Leben. Selbstbewusstseinpodcast.de